Heute mal nicht zum Thema Israel. Ich klinke mich heute ein in die Reihe, die ihr habt. Es geht um Erbauung, Gemeindebau, Auferbauung. Solche Geschichten, hat mir Roland gesagt. Und da hat es bei mir gleich geklingelt. Da gibt es einen Vers, den ich schon immer sehr, sehr geliebt habe und irgendwie besonders fand im Epheserbrief. Und da habe ich gleich gedacht, diesen Vers, den nehme ich. Oder die zwei Verse, Epheser 4, die Verse 15 bis 16. Aber bevor ich das lese, noch kurz zwei Gedanken vorneweg. Wenn man so in die Kirchengeschichte schaut, dann hat es immer geheißen, und so bin ich auch groß geworden und es ist auch wahr, Jesus baut seine Gemeinde. Stimmt das? Und so hat man gesagt, okay, der Herr macht es und wir machen irgendwie auch mit oder auch nicht oder wie auch immer. Aber jedenfalls, der Fokus liegt auf Jesus. Das ist halt auch richtig. Wenn Jesus die Gemeinde nicht baut, wenn er uns nicht auferbaut, dann können wir es eigentlich alles andere auch einpacken, dann können wir es lassen. Dann gab es eine wunderbare Welle. Gemeindeaufbaukonzepte wurden entwickelt. Das war so in meiner Jugendzeit, da kam das so richtig hoch, da gab es dann ganze Institute mit groß angelegten Tests und speziellem Begleitmaterial, Gemeindeaufbaukonzepte rauf und runter. Und da wurden viele, viele gute und wichtige Dinge erarbeitet, mit denen man arbeiten kann, die wichtig sind. Aber der Text im Epheserbrief, ich glaube, der bringt einen ganz, ganz entscheidenden Faktor in die ganze Geschichte mit ein. Und um den soll es heute gehen. Epheser 4, die Verse 15 und 16. Und der Gedanke, um den mir es geht, der kommt da ganz am Schluss von Vers 16. Jedenfalls heißt dort, lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in Liebe. Das fand ich jetzt irgendwie elektrisierend, dass der Leib sich selbst aufbaut. Ja, da können wir fast einen Widerspruch sehen. Der Herr baut die Gemeinde, glaube ich, ist nicht notwendig. Aber hier dieses sich selbst auferbauen tut der Leib, wenn er in der Liebe bleibt, wenn die Liebe einen ganz großen Stellenwert hat. Das haben wir hier. Und darum soll es jetzt heute gehen, wie der Leib sich selbst aufbaut in der Liebe. Kann man natürlich vorneweg gleich mal fragen, was und wie ist denn überhaupt die Liebe? Und da frage ich gleich mal euch, ihr kennt alle das Hohelied der Liebe in 1. Korinther 13. Da heißt es ganz oft, die Liebe ist, Punkt, Punkt, Punkt. Jetzt mal ihr, wem fällt da was ein, 1. Korinther 13, wie ist denn die Liebe? Wer weiß es, einfach rausbrüllen, braucht euch nicht melden. Sanftmütig, geduldig, jawohl. Wie? Freundlich ist die Liebe, genau. Freut sich nicht über das Böse. Was war es mit der Wahrheit? Freut sich, wenn die Wahrheit gewinnt, jawohl. Die Liebe eifert nicht, sie ist auch nicht neidisch, heißt es dort, ja. Sie ist treu, steht glaube ich nicht da, aber stimmt auf jeden Fall. Ja. Und dann noch diese ganz großen Sätze, da kann man richtig drin versinken. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Also in die Tiefe wollen wir heute mal gar nicht gehen. Aber da steht ganz, ganz viel, die Liebe ist, also Bestimmungen der Liebe. Und ich greife mal eine raus, nämlich das Thema Freundlichkeit. Die Liebe ist freundlich. Ich glaube, das leuchtet jedem sofort ein. Und doch wird nicht jeder, der freundlich ist, automatisch das als Ausdruck von Liebe verstehen. Freundlich sein zum Beispiel kann man aus ganz, ganz unterschiedlichen Gründen. Freundlich sein kann man, weil man einfach sagt, es gehört hier zum guten Ton. Wir gehen einfach freundlich miteinander um. So sind wir erzogen. Das steht schon im Knigge drin. Das gilt. Freundlichkeit ist einfach die Basis der zwischenmenschlichen Beziehungen. Und daran halte ich mich. Freundlich sein kann man, weil man vielleicht danach, wenn man es nicht wäre, ein schlechtes Gewissen hätte und sagt, boah, jetzt habe ich den so runtergebürstet hier und das hat er eigentlich gar nicht verdient. Ja. In Klammer, wann hat es überhaupt einer verdient, aber mal Wurst. Ja. Und dann kommt das schlechte Gewissen, das hättest du nicht tun sollen, du hättest den nicht so abkanzeln sollen, so runterlaufen lassen sollen, war nicht gut. Und bevor das passiert und ich dann im schlechten Gewissen drin hänge, sage ich doch, okay, lieber beherrsche ich mich und bin freundlich, ich vermeide das schlechte Gewissen. Freundlich sein kann man auch aus Angst. Ja? Sagen wir mal, du hast eine Firma und du hast einen Top-Mitarbeiter, mit dem steht und fällt die ganze Geschichte. Ich sag dir, du wirst zu dem so dermaßen scheißfreundlich sein, ja? Dass er bloß nicht abhaut. Stimmt's? Ja? Auch da ist Freundlichkeit im Spiel. Freundlich sein kann man auch einfach um des eigenen Ansehens willen, dass ich sage, ich bin freundlich, ich tue es mir selber nicht an, dass ich schlecht angesehen werde, weil ich ein unfreundlicher Typ bin, eine muffelige Socke, das mache ich nicht, also bin ich freundlich. Freundlich sein kann man auch aus Freundschaft, aus Kumpanei, dass man sagt, ja gut, so wie man in den Wald reinschreit, so kommt es zurück. Und wenn ich freundlich behandelt werden will, muss ich halt erstmal mit Freundlichkeit loslegen. Merkt ihr was? Also es gibt so viele Gründe und Motive, warum man freundlich sein kann. Und die haben alle, so wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, noch nicht viel mit Liebe zu tun. Die Liebe ist aber auch freundlich und die ist anders freundlich. Da steckt eben Liebe dahinter, da steckt nicht Furcht dahinter, Angst oder Erziehung oder sonst was, schlechtes Gewissen, sondern Liebe. Und ich glaube, das zentrale Momentum in der Liebe ist eben, das ist jetzt nichts Neues, aber es ist trotzdem so durchschlagend, sich das immer wieder vor Augen zu führen. Das zentrale Momentum der Liebe besteht darin, dass es der Liebe um den anderen geht und nicht um mich. Das ist das Wesen der Liebe. Ja? Liebe äußert sich darin, Liebe ist so gestrickt, dass es mir innerlich um den anderen geht. Das ist der innere Impuls, die innere Richtung, das innere Streben, der innere Wille, dass ich sage, ich möchte, dass es meinem Gegenüber gut geht. Ich möchte, dass es dem Nächsten gut geht. Ich möchte für den anderen etwas sein. Dem soll es zum Wohl gereichen. Der soll davon profitieren. Ich will, dass er vorankommt, dass sie vorankommt. Ich möchte, ja, ich denke an den anderen. Das ist das Wesen der Liebe. Und das heißt es auch im 1. Korinther 13, kommt es dann auch noch, die Liebe schaut nicht oder trachtet nicht nach dem Ihren, sondern sie schaut eben auf den anderen. Und sowas kann ja sehr, sehr weit gehen. Es muss nicht weit gehen, aber es kann weit gehen. Das kann bis dahin gehen, dass Menschen bereit sind, regelrecht Opfer zu bringen, regelrecht etwas zu investieren, was ihnen lieb und teuer ist, regelrecht das eigene Leben in die Waagschale zu werfen. Ja, so der Klassiker kennt man ja, irgendwo brennt ein Haus, oben im dritten Stock rucken drei Kinder raus, ja, und einer rennt da todesmutig rein und sagt, die Kinder dürfen nicht sterben, die müssen gerettet werden und verliert darüber sein eigenes Leben. Das kennen wir. Das wäre jetzt wirklich Liebe, ja, in einer sehr intensiven, sehr, sehr weit gediehenen Form, das eigene Leben zu opfern. Und wenn wir dabei schon sind, wissen wir natürlich, dass genau das die Bewegungsrichtung von Jesus war. Dass er sein eigenes Leben gegeben hat, in die Waagschale geworfen hat, dass ihm die anderen wichtiger waren als er selbst und dass er deshalb sein Leben geopfert hat für andere, für uns, dass er für uns am Kreuz gestorben ist. So weit kann die Liebe gehen. Die Liebe muss gar nicht so weit gehen. Die Liebe kann ganz vorne, ganz im Kleinen anfangen. Mancher sagt vielleicht, ich kenne Leute, mit denen habe ich große Schwierigkeiten. Da fällt es mir unglaublich schwer, Liebe zu üben. Und ich sage euch, ich bin der Erste, der das versteht. Ja, bin voll dabei, wenn wir uns austauschen würden, würden wir uns hundertprozentig verstehen. Bei manchen Leuten oder in manchen Situationen ist es unglaublich schwer, Liebe zu üben. Stimmt das, was ich sage? Sind wir ehrlich heute? Stimmt, ja. Manchmal ist es richtig schwer. Und doch ist es in jeder Situation, das habe ich rausgefunden, ist es in jeder Situation möglich. Ja? Wenn du an den Punkt gehst, wo du sagst, das würde ich jetzt für den anderen tun wollen, und jetzt setze ich noch einen kleinen Tick was drauf, ich gehe einen Zentimeter weiter, ein klein bisschen mehr, als ich natürlicherweise tun würde, dann hast du da schon ein kleines Stück Liebe walten lassen, dann ist da schon die Liebe reingekommen. Und wisst ihr was, das großartig ist, dass dieses kleine Stück wahrgenommen wird und ankommt. Ja? Das wird vom Gegenüber, der merkt es, da geht jemand über seine Grenze, der tut ein Stück mehr, da geht einfach ein kleines Stück weiter. Das kommt an, das merkt das Gegenüber und für uns ist es eine ganz großartige Sache, in der Liebe zu wachsen. Ich glaube, dass man so in der Liebe wachsen kann, indem man immer mal wieder ein kleines Stück über das rausgeht, was man natürlicherweise tun würde. Nachvollziehbar? So kann man wachsen und so ist Liebe immer möglich. Auch in den schwierigen Situationen kann man ein kleines Stück über das rausgehen, was einem sonst geläufig wäre. Liebe braucht Orientierung oder fast möchte ich sagen, Liebe braucht Know-how. Das wäre jetzt mein zweiter Punkt heute Vormittag. Liebe braucht Orientierung. Wir kennen vielleicht alle die Situationen, wo jemand etwas richtig gut gemeint hat und richtig schlecht ausgeführt. Stimmt's? Das reizt dann immer so ein bisschen zum Schmunzeln. Da hast du immer so Schwierigkeiten, ärgerlich zu sein, weil da hat es ja richtig gut gemeint. Ja? Aber muss ärgerlich sein, weil es richtig schlecht gemacht. Ja? Das ist dann immer so irgendwie dazwischen. Wie geht man mit so jemand um, der ein herzensguter Mensch ist, es wirklich gut meint, etwas aus Liebe tut, aber dann volle Kanne versemmelt. So was gibt's, so was kommt vor. Deswegen braucht Liebe, braucht Orientierung, Liebe braucht Know-how, Liebe braucht Wertekonzepte, braucht einen Kontext, in die sie eingebunden ist. Nehmen wir mal ein Beispiel, eine Familie, Vater, Mutter, Kind, aber nicht nur ein Kind, sondern vier Jungs. Ja, stellt euch das mal vor, eine Familie mit vier Jungs. Und dann kommt nach 5 Jahren ganz überraschend und hochwillkommen ein kleines Mädchen. Könnt ihr es vorstellen? Und alle sind begeistert. Wir haben eine Tochter, wir haben ein Schwesterchen, das ist ja großartig, ganz neu und so klein und so süß und so herzig und Mädchen und wunderbar und rosa angezogen, ganz klasse Sache. Ja. Und plötzlich stürzt sich natürlich die ganze Family auf dieses Mädchen und verwöhnt dieses Kind nach Strich und Faden. Das muss nichts mehr selber tun, das muss auch nichts beitragen, es ist viel zu klein. Ja. Dem werden immer die Kohlen aus dem Feuer geholt von anderen, das bekommt jegliche Unterstützung und immer mal noch was zugeschoben, ist einfach so die kleine Prinzessin und wird auf diese Art und Weise nach Strich und Faden verwöhnt. Alle 6 meinen es gut, alle sind voller Liebe zu diesem Kind. Und trotzdem hat man diesem Kind unterm Strich einen Bärendienst erwiesen, wenn es so hochgradig verwöhnt wird und dann letztlich als verwöhntes Prinzessinchen da ins Leben geht. Liebe braucht Wertekonzepte, Liebe braucht Orientierung. Und da ist mir aufgefallen, dass der Herr, wenn wir in der Bibel ein bisschen rumsurfen, unser Herz von 2 verschiedenen Seiten bearbeitet. Das fand ich irgendwo faszinierend. Wir kennen auf der einen Seite Römer 5, die Stelle, die ist euch sicher geläufig. Gott hat seine Liebe ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Bekannte Stelle, Gott hat seine Liebe ausgegossen in unsere Herzen. Das hat er offensichtlich getan, weil da ein gewisser Mangel ist. Ja, jedes Herz darf wahrscheinlich noch eine Zufuhr an Liebe vertragen, da wird es auch nie zu viel. Und unser Herz im Naturzustand ist eben nicht so unbedingt das vollliebende Herz, da ist so manche Kälte und Härte mit drin. Und jetzt kommt der Herr, gibt den Heiligen Geist und dieser Heilige Geist gießt die Liebe Gottes in unsere Herzen hinein. Die Liebe Gottes zu uns, dass wir uns richtig geliebt fühlen können, das ist so was Großartiges, wenn man durch Jesus den Durchbruch zum Vater im Himmel geschafft hat und plötzlich seine Liebe spürt. Stimmt's? Das ist so was Großartiges. Ja. Aber gleichzeitig ist diese Liebe, die der Herr aussieht, natürlich auch die Liebe zu anderen Menschen. Das ist ja klar, das lässt sich nicht trennen. Und so gießt er durch den Heiligen Geist Liebe in unsere Herzen hinein. Und dann könnte man denken, damit ist jetzt alles geschwätzt, ist ja gut, das Herz ist verwandelt, ist erneuert, ist voller Liebe und diese Liebe wird jetzt auch weitergegeben und wird praktiziert und geübt und findet ihre praktischen Wege. Und dann gibt es aber noch was anderes in der Bibel, genauso prominent und genauso wichtig, nämlich dort, wo die Rede von einem neuen Bund ist, der neue Bund, in dem wir leben, den Jesus für uns verwirklicht hat, die Erlösung der Herzen. Aber wird schon im Alten Testament bei den Propheten, bei Jeremia und Hesekiel drüber gesprochen. Und da ist auch vom Herzen die Rede. Und da ist auch die Rede davon, dass Gott in unsere Herzen hineinwirken möchte, dass er den Geist gibt, dass er neue Herzen schafft, aber in dem Fall auf eine völlig andere Weise. Da heißt es nämlich bei Jeremia in Kapitel 31, dass Gott seine Torah, sein Gesetz in unsere Herzen hineinschreiben wird. Und Hesekiel ergänzt den Zusammenhang und sagt, auch das geschieht durch den Heiligen Geist. Das ist doch seltsam, dass der Heilige Geist 2 Dinge tut, nicht nur 1. Er kommt von der einen Seite auf unser Herz und sagt, dieses Herz braucht dringend Liebe, da soll Liebe rein, also bringe ich die Liebe Gottes in dieses menschliche Herz hinein. Und dass er dann aber genauso von der anderen Seite kommt und auch da auf das Herz schaut und sagt, aber das Herz braucht noch was anderes, noch mal mehr, etwas anderes, nicht nur Liebe. Es braucht auch Weisung, es braucht Torah, es braucht Orientierung. Und diese beiden zusammen, die bilden so ein richtiges Powerpack. Liebe und die Torah. Liebe, die innere Hinwendung zum Menschen, aber auch die Wegweisung Gottes, was denn Liebe dann praktisch zu bedeuten hat. Und das wiederum, das fließt zusammen in einer ganz bekannten Stelle. Dann habe ich schon die wichtigsten Bibelstellen für heute früh, fast. Römer 13, wo es heißt, die Liebe erfüllt was? Laut? Die Liebe erfüllt das Gesetz, heißt es da. Und da haben wir beide zusammen. Die Liebe, die ausgegossen wird in die Herzen, und die Tora, die hineingeschrieben wird in die Herzen, beide kommen hier zusammen. Die Liebe erfüllt das Gesetz. Die Tora, die Wegweisung Gottes. Ich lasse das Wort Gesetz gern weg, das klingt immer irgendwie so gesetzlich. Ja? Tora, Wegweisung Gottes. Und wenn ich so an mein Leben zurückdenke, dann bin ich damit aufgewachsen, dass es heißt, ja, die Liebe, das ist das Große, die erfüllt das Gesetz. Das heißt, um das Gesetz, um die Wegweisung brauchen wir uns gar nicht mehr kümmern. Ja, das ist ja alles Testament, ist ja vorbei. Wir haben ja jetzt die Liebe und jetzt brauchen wir bloß in der Liebe leben und alles wird gut. Aber man kann diesen Satz auch ganz andersrum betonen. Nicht die Liebe erfüllt das Gesetz, also lieben wir nur noch und kümmern uns um nichts anderes mehr. Man kann es auch rumdrehen und so rum muss man auch mal denken lernen, das ist eine hochinteressante Sache. Die Liebe erfüllt das Gesetz. Was macht die Liebe? Sie erfüllt das Gesetz. Was macht die Liebe? Sie verwirklicht, sie tut das, was in der Tora steht, was Gott als Willen Gottes offenbart hat für die Menschen hier auf der Erde. Und beides gehört zusammen. Beides bedingt einander. Es braucht diese Liebe als Hinwendung zum Menschen. Ich denke an den anderen, nicht nur an mich, aber es braucht auch diese Orientierung an der Wegweisung Gottes, an der Tora, an dem, was geschrieben steht, was Gott offenbart hat, an seiner Wegweisung, die er geschenkt hat. Denken wir uns mal rein, ihr sitzt so gemütlich und aber auch sehr aufmerksam da. Vielen Dank, dass ihr so gut zuhört. Aber mal die Frage kurz, ja, mal mitdenken und würde mich auch interessieren, was ihr sagt. Wenn wir nur die Liebe haben, aber die Wegweisung Gottes ganz wegließen, so wie es oft auch gelehrt worden ist, Augustinus hat es gesagt, liebe und tu, was du willst. Ja. Da ist ja was Wahres dran, aber auch was ganz Fatales. Wenn wir nur die Liebe haben, ja, die Hinwendung zum Menschen, aber keine Orientierung, keine Wegweisung, was fehlt dann? Was passiert dann? Was ist daran schlecht? Keine ganz einfache Frage, aber vielleicht hat einer eine Idee. Ich sehe hier nämlich eine ganze Menge sehr kluger Köpfe. Ja, es kann definitiv in die falsche Richtung gehen. Ja? Ja? Da ist so viel an falscher Richtung, an Verirrung, an Fehlleitung möglich, obwohl das Herz stimmt, obwohl die Hinwendung da ist, obwohl mir der andere so wichtig ist, kann sein, ich gehe trotzdem völlig falsch mit ihm um. Ist durchaus möglich. Hm? Gehen wir auf die andere Seite. Wenn wir nur die Wegweisung hätten, nur die Tora, nur die Gebote, nur das vom Herrn, geh in diese Richtung und nicht in jene. Wenn wir nur das hätten, hätten aber keinen Funken Liebe, wären ganz eiskalt und lieblos und hart. Was wäre da die Problematik dran? Was wäre da schwierig? Dann wären wir zum Pharisäer zum Beispiel, jawohl. Noch eine Idee? Kommt die Botschaft nicht an, richtig? Dann hätte Jesus nicht kommen müssen, das ist jetzt sehr weit gedacht. Ja? Aber mal ein bisschen praktischer, so bleiben wir mal kurz hier auf der Erde bei uns. Dann werden wir es gar nicht schaffen. Ja? Aber was passiert im Zwischenmenschlichen, wenn du nur das Richtige hast, so funktioniert das Leben, aber keinen Funken Liebe. Dann wird man selbstgerecht, jawohl. Man bleibt letztlich allein, ja. Solche Menschen sind unterm Strich eigentlich gar nicht wirklich gemeinschaftsfähig. Merkt ihr, und da kommen zwei so wesentliche Dinge zusammen. Wenn wir die Liebe haben, die das Gesetz erfüllt, wirklich mal beides zu betonen und durchzubuchstabieren, könnt ihr im Hauskreis machen nächste Woche, ja? Beide Richtungen. Es braucht unbedingt die Liebe, die Hinwendung zum anderen, ja? Weil sie erfüllt das Gesetz. Das ist die eine Richtung. Aber auch die andere Richtung, zu merken, die Liebe, was tut sie jetzt inhaltlich? Was genau? Worum geht's ihr? Sie erfüllt die Tora Gottes, die Wegweisung Gottes, beides gehört zusammen. Ich denke, dass beides auch eine große Rolle spielt im Doppelgebot der Liebe. Das darf jetzt natürlich an dieser Stelle nicht fehlen. Das ist ganz klar. Das Doppelgebot der Liebe, Matthäus 22, auch der Text ist natürlich sehr bekannt, wo jemand zu Jesus kommt und ihn fragt, ja, was ist denn das höchste oder das wichtigste, das zentrale Gebot in der Tora? Ja, in der Tora steht ja eine ganze Menge an Anweisungen Gottes. Was ist denn da der Kern der ganzen Geschichte? Und dann geht Jesus her, eigentlich eine ziemlich geniale Sache, was er da macht, und er greift an zwei Stellen rein. Wenn wir ein bisschen mehr Zeit hätten, könnten wir das miteinander studieren. Nämlich in das Buch 3. Mose greift er rein. Und in das Buch 5. Mose greift er rein und nimmt sich zwei Stellen raus. Und die eine Stelle ist die, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft oder mit deinem ganzen Verstand. Das ist das eine. Und das andere, aus dem 3. Mose nimmt er heraus, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und jetzt nimmt Jesus diese zwei Stellen ja, aus den Mosebüchern, kombiniert sie zusammen, deswegen ist es ein Doppelgebot, weil es eben eine Kombistelle ist, ja, und sagt, diese beiden zusammen, das ist das Wichtigste, daran hängen Gesetz und Propheten, daran hängt eigentlich alles, das ist die Mitte der ganzen Geschichte. Und Jesus wird dort Recht gegeben. Die Frage war damals im Judentum gang und gäbe. Ja, gibt es eine Hierarchie unter den Geboten? Welche sind denn die wichtigsten Geboten? Gibt es welche, die wichtiger sind als andere? Gibt es vielleicht das Wichtigste? Also die Diskussion war verbreitet, die war nichts Neues. Und auch die Antwort von Jesus war offensichtlich nicht so, dass die anderen gesagt hätten, ja, also jetzt geht es ja überhaupt nicht mehr, ist ja völlig verkehrt, sondern sie stimmen ihm zu und sagen, du hast Recht geredet, Meister, das ist eine gute Auskunft, jawohl, das können wir so annehmen, können wir so akzeptieren. Und so sind es eben diese zwei Gebote, die zusammengebracht worden sind, die Liebesgebote zu diesem, wie man eben so schön sagt, Doppelgebot der Liebe. Und da haben wir auf der einen Seite diese ganz intensive und exklusive Forderung als erstes und wichtigstes Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Verstand. Also da wird es ja so unglaublich exklusiv, dass der ganze Mensch, wir mit allem, was wir sind und haben, unseren Vater im Himmel lieben sollen. Das finde ich immer wieder auch herausfordernd, auch gewaltig irgendwie, diese Fokussierung, ja, aus dem 5. Mose, mit deinem ganzen Herzen sollst du deinen Gott im Himmel lieben. Und ich würde mich gar nicht wundern, wenn eben in diesem absoluten Liebesgebot auch diese Tora, diese Wegweisung Gottes mit drin wäre, Gott lieben, indem man das schätzt, indem man das hochhält, was er selber gesagt hat, was er selber an Wegweisung gegeben hat. Und dann, wenn wir diese Achse bestimmt haben, nach oben, ganz absolut, ganz exklusiv, mit dem ganzen Sein, mit der ganzen Power Gott lieben, dann kommt Jesus runter auf die Erde und schaut auf die zwischenmenschlichen Beziehungen. Und da sagt er etwas, was ziemlich anders geartet ist. Und du sollst nämlich deinen Nächsten lieben, aber nicht mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft und ganzem Verstand. Steht da nicht, ja? Sondern ganz simpel, und deinen Nächsten wie dich selbst. Das finde ich spannend. Während wir Gott mit unserem ganzen Sein lieben sollen, lieben wir den Nächsten, so heißt es hier, wie uns selbst. Da kommt für mich irgendwie sowas rein wie eine Balance. Ich stelle mir eine Wippe vor. Ja, die Wippe kann auf zwei Seiten nach unten kommen. Oder man kann auch von zwei Seiten vom Pferd fallen. Aber hier kommt irgendwie so eine Balance rein. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja? Eine Vergleichbarkeit, dieses Wie, das ist so dieser Mittelpunkt dieser Wippe für mich. Wie dich selbst. Eine Vergleichbarkeit kommt da rein. Eine Balance kommt da rein. Und in der Tat weiß man ja auch, dass man tatsächlich auch an der Stelle von zwei Seiten vom Pferd fallen kann. Ja, es gibt so diese klassischen Ego-Leute, die nur an sich selber denken und ganz wenig an andere, denn eigentlich die anderen Wurst sind. Ja, die sagen, und ich helfe meinem Freund erstmal einen halben Tag umziehen, wenn ich selber 30 Tage Urlaub hatte und top erholt bin und in Saft und Kraft und alles erlebt habe auf dieser Welt, was man erleben kann, dann kriegt auch der noch seinen Krümel ab da hinten. Ja, solche Leute gibt es. Aber es gibt auch genau das Umgekehrte. Es gibt auch die Leute, die sagen, ich gönne mir erst anderthalb Stunden Kaffeepause, wenn ich die ganze Welt gerettet habe. Es gibt ja irgendwie beides. Und mir scheint, dass Jesus beides nicht recht wollte, dass er eben dieses Gebot der Liebe in Balance bringen wollte. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dass uns beides wichtig ist. Was ist wichtig, dass es mir gut geht? Was ist wichtig, dass es dem anderen gut geht? Was kann ich tun, dass es dem anderen wohl geht, dass es ihm nützt, dass er vorankommt? Was kann ich tun, dass ich vorankomme? Dass also sowas, ja, eben wie so eine Balance dort reinkommt. Den Leuten, die immer nur anderen helfen und nie an sich selber denken, denen würde Jesus wahrscheinlich sagen, du liebe doch den anderen wie dich selbst, denk auch an dich selbst, schau auch, was du selbst brauchst, damit du leben kannst, damit es dir gut geht. Und den Ego-Shootern, die es eben auch häufig gibt, würde Jesus sagen, hey, denk mal um, kreis mal nicht mit deinem ganzen Denken nur um dich selber, sondern schau auch auf den anderen, erweitere dein Denken und schau, wie du zum anderen gut sein kannst, was du für ihn tun kannst. Und mir scheint, dass in dieser Balance, über die man jetzt noch viel sagen könnte, dass da so was Gesundes drin liegt. Was hat Jesus gelehrt? Was ist die Mitte? Liebe deinen Gott oben mit allem, was du bist und hast, mit deiner gesamten Existenz, ja, nach oben hin. Und deinen Nächsten wie dich selbst, schau, dass da eine Balance drin ist, dass beide Liebe abbekommen, dass beide in einer gesunden Balance zueinander stehen. Das fasziniert mich. Ich denke, da kann man immer wieder dran lernen und sich dran abarbeiten. Mich zumindest fordern diese Gedanken, dieses Doppelgebot der Liebe immer wieder heraus. Und dann sagt Jesus, daran hängt das gesamte Gesetz und die Gebote. Wenn dieses Koordinatensystem, wenn dieses Achsenkreuz stimmt, wenn tatsächlich unsere Liebe hier auf Erden nach oben hin exklusiv unserem Gott gilt, voll und ganz, mit der ganzen Existenz, und wir hier auf der Erde in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen ein gesundes Maß an Balance haben, dann kommen all die anderen Gebote mit hinzu und kommen dann an den richtigen Platz und werden auf die richtige Weise dann in unserem Leben zur Wirkung kommen. Eine gesunde Ausgeglichenheit zwischenmenschlich und absolute Liebe zu Gott oben im Himmel. Ich komme nochmal zurück zum Epheser-Text. Ich habe jetzt einfach einen Bogen, einen Exkurs über die Liebe gemacht. Und jetzt hieß es ja hier, dass der Leib Christi sich selbst auferbaut in der Liebe. Wenn also die Liebe ein großer, ein wichtiger Faktor ist, wenn das Maß an Liebe in einer Gemeinde groß ist, wenn viel Liebe in der Gemeinde gelebt wird, in diesem biblischen, in diesem göttlichen Sinn, dann heißt es, dass der Leib sich selbst dadurch auferbaut, dass er qualitativ zunimmt und wächst, aber auch, dass er quantitativ zunimmt und wächst. Und ich glaube einfach, dass darin ein ganz, ganz großes Geheimnis liegt. Bei allem, was man noch machen kann, an Seminaren, an Konzepten, und ich bin großer Freund davon, ich sage gar nichts dagegen, ja, im Gegenteil, ja. Aber wenn wir diese Mitte haben, diesen Faktor, der zur Selbstauferbauung dient in der Gemeinde, wenn der ein großes Maß hat, viel, viel Raum hat, dann dürfen wir wissen, sagt die Schrift, dass dadurch die Gemeinde sich selbst auferbaut, dass sie wächst, sowohl geistlich, qualitativ als auch quantitativ an Zahl zunimmt. Und das finde ich was Wertvolles und das finde ich was Schönes. Ich möchte euch gern herausfordern und euch bitten, die Gedanken mitzunehmen aus dem heutigen Vormittag, die ihr braucht. Stellt die Liebe in die Mitte, nehmt die mit. Die Liebe erfüllt das Gesetz, aber die Liebe erfüllt auch wirklich das Gesetz, auch den Gedanken mitzunehmen, vielleicht auch in den Hauskreisen noch ein bisschen zu vertiefen. Ich glaube, da kann man noch viel finden und noch in die Praxis weitergehen von dem, was ich jetzt heute Vormittag hier auch gar nicht alles sagen kann. Wenn wir da hinkommen, dann gedeiht die Gemeinde, so sagt es der Epheserbrief. Und das finde ich was sehr, sehr Schönes. Ich möchte gern zum Abschluss noch beten.